Der Friede unseres gekreuzigten Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Bitten wir in der Stille, dass der Heilige Geist unsere Herzen zum Herrn bekehrt. Komm, Heiliger Geist, mit deiner göttlichen Liebe in unsere Herzen. Amen. Wir hören das Evangelium für den zweiten Passionssonntag bei Markus im 12. Kapitel. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Herr, segne uns dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, was wir in dieser Erzählung hören, das ist so krass und so ungeheuerlich, dass es schon fast wieder absurd und grotesk ist. Aber Achtung, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, die will etwas von ihren Hörern. Nämlich, dass sie sich selbst erkennen in dieser Geschichte wie in einem Spiegel. Also gucken wir jetzt zuerst mal in die Erzählung selber rein. Und das, was hier so ungeheuerlich ist, das ist die völlig übersteigerte Maßlosigkeit. Und zwar eine Maßlosigkeit bei allen Beteiligten. Der erste Maßlose ist, vielleicht wundert ihr euch, der Weinbergsbesitzer selber. Man muss sich das klar machen, im steinigen Palästina so einen Weinberg anzulegen mit allem drum und dran, mit Zaun, mit Kelter, mit Turm, das ist eine richtig große Investition in Zeit, in Geld und in Mühe. Jetzt ist es so, Nach ein paar Jahren, als sich die Ernte lohnt, will der Eigentümer genau das, was ihm zusteht. Nämlich von seinen Pächtern, den Weinberg verpachtet, einen Anteil an der Ernte. Der Besitzer verlangt damit überhaupt nichts Ungebührliches, nicht zu viel und nicht zu wenig, einfach das, vielleicht gibt es sogar einen schriftlichen Pachtvertrag. Und jetzt nimmt das eigenartige Geschehen seinen Lauf. Den ersten Boten, den ersten Knecht, den er zu diesen Pächtern schickt, der wird geschlagen. Der zweite wird geschlagen, verhöhnt. Und spätestens jetzt würden wir anstelle dieses Besitzers sagen, also das kann ja wohl nicht sein. Das ist ein Fall für die Polizei und fürs Gericht. Jedenfalls wäre es jetzt dran, dass er als nächstes einen Trupp mit Bewaffneten schickt zu diesen Vertragsbrüchigen und mal zeigt, wo der Hammer hängt. Aber was macht dieser Weinbergsbesitzer? Er schickt einfach den nächsten Knecht und der wird getötet. Und spätestens jetzt wird der Weinbergsbesitzer nach unseren Vorstellungen maßlos. Weil er einfach weiter einen Knecht nach dem anderen schickt, man könnte fast meinen, als ob nichts gewesen wäre. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Und man muss ja auf die Idee kommen, dass der Schaden für ihn schon längst viel größer ist als diese Pachteinnahme, die er dort eigentlich erwartet. Und es ist irritierend, dass er einfach bei seiner Strategie bleibt. Der haut nicht endlich mal auf den Tisch, macht handfest Druck und macht dieser Gewaltorgie ein Ende. Nein, er bittet einfach weiter um die ihm zustehende Pacht, appelliert an die Vertragstreue, die hier längst schon mit Füßen getreten wird auf der anderen Seite. Dieser Besitzer verausgabt sich regelrecht in einer unbegreiflichen Geduld, in einer Langmut. Und diese Langmut, die kostet ihm am Ende einen furchtbar hohen Preis. Als alles nichts fruchtet, geht er noch weiter, aber weiter unbeirrbar auf dem eingeschlagenen Weg und er schickt den geliebten Sohn, heißt es hier. Also spätestens vor dem müssen sie doch Respekt haben. Nicht nur irgendein Knecht, sondern der direkte Repräsentant des Chefs kommt höchstpersönlich. Und die Pächter bringen ihn um. Diese maßlose Geduld, das Werben um seine Vertragspartner, bringt ihm ein großes Leid ein, diesem Besitzer. Also auf der einen Seite der maßlose Weinbergsbesitzer. Jetzt auf der anderen Seite, in einem scharfen Gegensatz, die Pächter, die auch maßlos sind. Dort haben wir diese maßlose Güte des Besitzers, die maßlose Geduld und auf der anderen Seite diese maßlose Bosheit. Hier die ausgestreckte Hand, die immer ausgestreckt bleibt, die ganze Zeit und auf der anderen Seite wird es mit Füßen getreten. Es ist bei den Pächtern eine dreiste Treulosigkeit gegen den Pachtvertrag. Es ist ein maßloser Affront von Anfang an und es ist ein maßloser Exzess an Gewalt. Jetzt ist spannend, warum machen die das eigentlich so? Warum handeln die so? Und das erfahren wir, als die ganze Sache eskaliert, als sie auch noch den Sohn umbringen. Diese Pächter wollen einfach nicht akzeptieren, dass der Weinberg nicht ihnen gehört. Das wollen sie nicht akzeptieren, dass sie eben nicht der Eigentümer sind, sondern nur die Pächter. Und das erzeugt dieses ganze Geschehen. Sie wären gerne Eigentümer. Soweit die Geschichte. Und wenn man sich das anguckt, dann kommt einem das Ganze doch etwas unrealistisch vor. Diese Maßlosigkeit auf der einen und die Maßlosigkeit auf der anderen Seite. Aber der springende Punkt an der Sache ist ein ganz anderer, nämlich Jesus kommt es auf seine Zuhörer an. Er benutzt diese Geschichte als einen Spiegel. Und das Erschreckende an der Sache ist, dass diese scheinbar unrealistische Geschichte, die er da erzählt, auf seine Zuhörer gemünzt, voll ins Schwarze trifft und gar nicht unrealistisch ist. Man muss sich klar machen, gucken wir erstmal zu den ersten Hörern dieses Gleichnisses. Da war diese Geschichte von den Pächtern eine beispiellose Provokation. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die ersten Zuhörer ertappt werden sollen. Jesus macht deutlich, ihr hohen Priester, ihr Schriftgelehrten, ihr Ältesten, das sind die Gesprächspartner, ihr seid die Pächter. Der Weinberg Gottes ist Israel, es ist sein Volk. Mit diesem Volk hat der Herr einen Bund geschlossen und der Herr hat ein Eigentumsrecht an diesem Volk. Es ist sein Volk. Er hat ein Eigentumsrecht an diesem Volk. Und die Führer dieses Volkes, mit denen Jesus hier redet, die haben die Aufgabe, dieses Volk zu ihm zu führen. Und genau diese Aufgabe verfehlen sie über Generationen. In unermüdlicher Geduld wirbt der Herr um das Volk und um seine Anführer. Er sendet immer wieder, wir können das ganze Alte Testament durchgehen, er sendet immer wieder Propheten, die zur Umkehr rufen, immer wieder und wieder. Aber diese Gesandten Gottes werden zurückgewiesen, werden verspottet, werden verachtet und sie werden auch getötet. Und kurz vor seiner Steinigung sagt Stephanus und bringt genau das auf den Punkt. Er sagt zu den hohen Priestern, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Ihr seid die Pächter. Und jetzt steht der letzte und der entscheidende Gesandte vor der Spitze Israels, eben kein einfacher Bote mehr, sondern der Sohn Gottes, höchstpersönlich. Und er sagt ihnen ins Gesicht, ihr werdet mich töten. Soweit, es waren die ersten Hörer. Jetzt können wir natürlich sagen, ach, zum Glück haben wir mit all dem nichts zu tun. Diese bösen Leute damals. Aber wer so denkt, der hat nicht zugehört. Weil der Spiegel, den Jesus hier vorhält, schon längst auf uns zeigt. Die ganze Zeit schon. Dieses Gleichnis, was Jesu hier erzählt, ist kein Geschichtsdokument für die Führer des damaligen Israels. Es ist brandaktuell. Was zeigt uns der Spiegel? Wir müssen uns klar machen, was das Kernproblem in diesem ganzen Gleichnis ist. Die Pächter widersetzen sich dem Eigentumsrecht des Weinbergsbesitzers. Sie widersetzen sich seinem Eigentumsrecht. Das ist der Kern. Und jetzt kommt es, die Pächter sind wir. Und der Weinberg ist unser Leben. Jetzt kommt der wichtigste Satz für heute. Der Mensch, der Herr sein will über sein eigenes Leben, der vergreift sich an fremdem Eigentum wie diese Pächter. Der Mensch, der Herr sein will über sein eigenes Leben, der vergreift sich an fremdem Eigentum. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend an, aber es trifft eben genau die Sache. Was? Wieso fremden Eigentum? Ist doch mein Leben. Nein, dein Leben ist das Eigentum Gottes. Unser Leben gehört Gott, so wie dem Weinbergsbesitzer der Weinberg gehört. Und zwar ganz einfach deswegen, weil er uns geschaffen hat. Das heißt, dass wir unser Leben nur als Pacht haben. Nur zu Pacht. Aber das Problem ist, dass wir es ganz für uns besitzen wollen. Wir wollen es für uns besitzen und damit beanspruchen wir etwas, was uns nicht gehört. Diese bösen Pächter, die geben dem Weinbergsbesitzer nicht, was ihm zusteht, was ihm einfach zusteht. Und so geben die Menschen Gott nicht, was ihm zusteht. Wir wollen unseren Lebensweinberg, wenn man das so als Bild nehmen kann, wir wollen unseren Lebensweinberg so anlegen, wie es unseren Wünschen entspricht. Wie es uns gefällt. Eben ganz so, als ob dieser Weinberg unseres Lebens uns gehören würde. Aber Gott hat das Recht zu entscheiden, wie unser Lebensweinberg aussehen soll, wofür er ihn nutzen will. Und das ist von ihm auch nicht übergriffig. Ganz einfach, weil er der Eigentümer unseres Lebens ist. Wir sind übergriffig, wenn wir der Herr unseres eigenen Lebens sein wollen. So wie die Pächter die Pacht verweigern. Jetzt natürlich die Frage, was wäre denn hier die Pacht für unseren Lebensweinberg? Was schulden wir Gott? Ganz einfach, und das wird in diesem 12. Kapitel im Markus-Evangelium gesagt, dass wir ihn an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Und es heißt nichts anderes, dass wir unser Leben als einen Gottesdienst leben. Jesus sagt im 12. Kapitel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und es heißt ja einfach nichts anderes, dass wir Zeit für ihn haben, dass wir nach ihm fragen, nach seinem Wort, dass wir hochachten, was er uns gebietet für unser Leben und für unseren Lebenswandel. Dass eben sein Wille unser Himmelreich ist, nicht unser. Es wäre was, wenn ich plötzlich sagen würde, alle meine Wünsche, alle meine Vorstellungen unterstelle ich dem Anrecht, dem ersten Zugriffsrecht, das der Herr auf mein Leben hat. Wenn wir damit wirklich ernst machen würden, dann sähe einiges anders aus in unserem Lebensweinberg. Man kann das mit vielem mal durchspielen. Herr, hier hast du meine Zeit. Ich habe sie nur zur Pacht, dir gehört sie. Was wäre in deinen Augen wichtig, dass ich mit meiner Zeit mache? Und man muss sich ja auch trotzdem klar machen, dieser Eigentümer unseres Lebens, das ist kein engstirniger Ein, der lässt uns ja eine ganz große Freiheit und viele Möglichkeiten. Kein kleingeistiger Eigentümer unseres Lebens ist es, Gott. Soweit die Sache, jetzt könnte man natürlich einwenden, naja, aber so schlimm wie die Elite Israels damals, so schlimm sind wir ja dann doch nicht, von wegen Eigentum und Pacht. Wir haben ja schließlich niemand umgebracht. Wer so redet, hat wiederum nichts verstanden. Glauben wir denn wirklich, dass wir Jesus nicht gekreuzigt hätten? Deine und meine Sünde haben ihn ans Kreuz geschlagen, und zwar nicht weniger als die, die damals Hammer und Nägel geschwungen haben. Denn Sünde heißt ja genau das, dass ich den Anspruch habe und durchsetze, mein eigener Herr sein zu wollen. Mein Leben für mich beanspruche, Gott entziehe. Also dass ich dieses Anrecht Gottes auf mein Leben bestreite und zurückweise. Das ist Sünde. Und das kann man ja sich mal genauer angucken. Wie oft haben wir eben genau wie diese Pächter diesen Anspruch Gottes auf unser Leben zurückgewiesen? Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich weiß es besser. Wie oft ist der Herr an uns schon abgeprallt, wie so diese Wassertropfen am Lotusblatt? Wie oft haben wir ihm die kalte Schulter gezeigt? Soll er uns bloß nicht zu nahe treten? Am Ende müsste ich mich ja noch ändern. Es wäre furchtbar. Man kann es eigentlich jeden Tag beobachten, wie viele unserer Gedanken laufen gar nicht, ganz und gar nicht auf seiner Bahn. Unsere Worte, unsere Taten, die seiner Liebe hohn sprechen. Wie schnell passiert das? Wie leicht und wie oft weisen wir da zurück seine Art? Ich mache lieber meine Art. Und deswegen ist es ein unglaubliches Wunder, dass der Herr, und das sehen wir in diesem Gleichnis, trotzdem nicht mit der Heerschar der bewaffneten Engel Schluss mit uns macht. Mit solchen Pächtern, die permanent gegen Pachtvertrag verstoßen. Dass er nicht so Schluss macht mit unserer Eigenmächtigkeit, sondern dass er um uns wirbt. Dass er um uns wirbt. Und diesen Menschen, die ihn so oft zurückweisen, dass gerade diesen Sündern seine ausgestreckte Hand gilt. In seinem Sohn. Aber es macht das Gleichnis auch deutlich, das ist die letzte ausgestreckte Hand in seinem Sohn. Und diese ausgestreckte Hand, die zeigt eine maßlose Geduld, wie in diesem Gleichnis. Eine maßlose Geduld, und diese Geduld Gottes kostet ihn einen furchtbar hohen Preis, weil die Sünder eben selbst seinen Sohn umbringen. Und diese ausgestreckte Hand Gottes, das ist nichts anderes als die Hand Jesu am Kreuz. Festgenagelt und gerade darin weit ausgestreckt zu dir. Diese Hand Jesu am Kreuz, die ringt um dich, um dein Herz, kehr um. Und jetzt zum Schluss. Bei der ganzen Sache, da geht es nicht darum, dass Gott so ein raffgieriger Eigentümer ist, der unbedingt überall sein Recht, sein Eigentumsrecht durchsetzen will, weil er eben alles beansprucht und weil er alles haben will. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht um was anderes, nämlich dass wir merken, es wäre die größte Befreiung in unserem Leben, wenn wir nicht mehr unser eigener Herr sein müssten. Das wäre die größte Befreiung. Und es wäre eine Erlösung, eine Befreiung für uns, wenn wir unser Leben einfach als Gottes Eigentum leben könnten. Wenn wir ihn Herr sein lassen würden. Das wäre die größte Befreiung, auch wenn sich das ganz unlogisch anhört. Die Welt, die lehrt uns Selbstverwirklichung. Das Evangelium dagegen lehrt uns Gottes Verwirklichung. Gottes Verwirklichung. Dass Gott in unserem Leben ganz und gar der Herr wird. Und was die Welt nicht weiß, dass nur wenn das passiert, nämlich dass wenn Gott ganz und gar der Herr wird über unserem Leben, dass wir nur dann uns selbst nicht verlieren, sondern in Wahrheit finden. Nicht durch Selbstverwirklichung, sondern dass Gott Herr ist in unserem Leben. Und der Friede Gottes, der größer ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und unserem Erretter. Amen.